Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Die weltgestaltende Kraft eines Gedichts. Darum geht es bei der Poetika in Köln ab morgen. Wir hören die Kuratorin. Voltaires Candide oder der Optimismus als Theater über Krisen mit Aktivisten in Dresden und Liebesbriefe im Londoner Nationalarchiv. Das alles ist Kultur heute in einer halben Stunde. Zuerst aber Bühne. Vor bald 60 Jahren im Juni 1966, da fand im Frankfurter Theater am Turm eine folgenreiche Uraufführung statt. Klaus Peymann inszenierte mit vier Darstellern ein Sprechstück von dem heutigen Literaturnobelpreisträger Peter Handke, Titel Publikumsbeschimpfung. Und dessen Regisseur erzählte uns hier vor vier Jahren zur Uraufführung in Kultur heute, wie der junge Peter Handke mit langen Haaren, Schallplatten in einer Plastiktragetasche zur Probe kam. Keine Suada, eine Liebeserklärung war das.
Heute ist das ja Legende geworden. Es gibt Leute, die sagen, die moderne Theaterliteratur hat mit der Premiere in Frankfurt auf der Experimente angefangen. Wir waren manchmal betrunken auf den Proben und wir wussten, da ist was dran. Ich war naiv, verstehen Sie das? Man ist dann großartig, dass das heute eine Philosophie über das Theater wird und auch so verstanden wird, ist natürlich ganz toll. Aber man kann ja nur das beschimpfen, was man liebt.
Ein Bekenntnis von Klaus Peymann, dem Regisseur der Uraufführung. Handke dachte über das abstoßende Gegenwartstheater mit seinen Konventionen nach. Es war wortreiches, handlungsarmes Reden übers Theater, über Literatur für die Bühne, über Kunst. Kunst und Theater nicht als das andere der Welt, sondern ihr Bestandteil. Damals, da regten noch Pop-Art, Pilzköpfe der Beatles, Happenings und Studentenbewegung auf. Regisseurin Claudia Bauer hat sich das Stück heute nochmal vorgenommen am Schauspiel Frankfurt und die ist für ihre bilderreiche Theatersprache bekannt. Unser Kritiker Christian Gampert auch.
Peter Handke hatte den Schauspielern in einer Art Vorwort zu seinem Stück aufgetragen, sich zur Vorbereitung die Litaneien in katholischen Kirchen anzuhören und die Anfeuerungsrufe auf Fußballplätzen. Auch Gangsterfilme und die Hitparade von Radio Luxemburg gehörten zum Trainingsprogramm und manch anderes mehr. Davon ist in der Inszenierung von Claudia Bauer nur ab und zu etwas zu hören. Mit bloßen Sprechakten ist heute niemand mehr zu locken und pure Provokation ist im Theater nicht mehr up to date, obgleich Handke wild gegen das Illusionstheater anrennt, als sei er ein Vorfahr von René Polisch. Ist er auch. Claudia Bauer aber weiß, dass eine hübsche Showverpackung nicht schaden kann, dass man das von Handke in Frage gestellte und beschimpfte Publikum auch unterhalten muss. Und das tut sie, und zwar virtuos. Vor allem aber nimmt sie den untergründig popmusikalischen Rhythmus von Handkes Text auf und hat mit dem Komponisten Peer Beierlein einen Co-Piloten, der aus dem Sprechstück nun eine ironische Sprachoper macht. Sie sind das Thema. Das Publikum selber steht auf dem Prüfstand. Mit der Behauptung, dass zwischen Bühne und Zuschauerraum eigentlich kein Unterschied besteht, dass beides zum gesellschaftlichen Leben gehört, ist natürlich der zu Apo- und Fluxuszeiten virulente Wunsch nach Veränderung verbunden. Dass das heute ganz anders ist, wird im Lauf des Abends immer eindringlicher demonstriert. Denn Bauer macht aus Handkes karger Provo-Performance eine große, bilderreiche Zirkusnummer. Aus Handkes Beschreibungswut, die Tätigkeiten und Erwartungen des Publikums werden detailliert aufgelistet, wird eine zeitweise sehr witzige Revue hin und her tänzelnder Clowns. Aus dem angriffslustigen, deskriptiven Text die Vorlage für eine bunte Samstagabend. Unterhaltung. Das Verrückte ist, dass das ungeheuer gut funktioniert, wenn man den Widerspruch ausblendet, dass Bauer genau das tut, was Handke kritisiert. Denn die Schauspieler sind bei Handke keine Darsteller, eher Agitateure und Analytiker. Sie beschreiben, sie stellen nichts dar. Bei Claudia Bauer stellen sie sehr wohl etwas dar. Sie sind komische Personen in verschiedenen Cross-Gender-Verkleidungen, Theaterzitate, eine Dame mit Schleifchen, der Tod in schwarzem Bodysuit mit aufgedruckten Skelettumrissen, ein kahler Clown in pinkem Tütü, eine Frau mit großer Tambour-Major-Kappe, Glitzerhose und Schwanz, eine Frau in Unterwäsche als Fliegenpilz, den sie auf dem Kopf trägt, ein Bärenjäger in Kleid und Pelzmütze. Indem Bauer also genau die Illusion herstellt, die der Text verbietet und die Illusion dann durch Publikumsanmache wieder bricht, entsteht ein skurriler theatraler Zwischenraum. Der Höhepunkt ist erreicht, als alle Schauspieler in Hamlet-Verkleidung erscheinen und in einer Art Jahrmarktsbude auf eine Figur mit Handgemaske werfen dürfen. Anders gesagt, dies ist eine Welt des Scheins, die mit der Gesellschaft und dem Autor dringend in Kontakt treten möchte. Und die Schauspielverweigerung betreibt, indem sie spielt.
Das ist doch kein Drama! Hier wird ja gar keine Handlung wiederholt! Hier gibt es nur ein Jetzt und ein Jetzt und ein Jetzt und ein Jetzt!
Musikalisch ist das alles erste Sahne. Der Komponist Per Beierlein nutzt vom Kirchenchoral bis zur Rammstein-Parodie viele Formen. Dass die finale Publikumsbeschimpfung, nachdem man den Zuschauern alle möglichen Ratschläge erteilt hat, eine wunderschöne Performance, aber gänzlich wirkungslos ist, kann man der Regisseurin nicht anlasten. Ihr Schrumpfgermanen, Hackfressen, Nazischweine, ihr schlechter Psychopathen, Leisetreter, dieser aggressive Singsang traf bei der Uraufführung 1966 auf eine nicht wirklich entnazifizierte Gesellschaft. Sind wir heute so viel weiter? Und so trauert man am Ende heimlich jenen Zeiten nach, in denen ein Angriff noch ein Angriff war, während er heute in einer überaufgeklärten Gesellschaft zum virtuosen Entertainment wird und verpufft.
Beschimpfen, was man liebt. Handkes Publikumsbeschimpfung. Neu inszeniert in Frankfurt. Komisch. Christian Gampert sah das. Dass Optimismus nur ein Mangel an Informationen sei, dieses Zitat wird nicht Voltaire, sondern dem DDR-Dramatiker Heiner Müller zugeschrieben. Doch vom französischen Aufklärer Voltaire stammt dessen satirischer Text Candide oder Der Optimismus, ein Klassiker von 1759. Er nimmt darin die Leibniz'sche Aussage von der besten aller möglichen Welten, in der wir leben, aufs Korn, hält ihm Krieg und Krisen entgegen. Regisseur Volker Lösch, bekannt für seine aktualisierenden, politisierenden Stückebearbeitungen, und Autor Sören Vollmer erzählen in einer neuen Version diesen Candide mit Ensemble aus Schauspielern und Aktivisten in Dresden. Und gesehen hat es für uns Georg Kasch.
Wenn man die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten verfolgt, kann man sich schon fragen, wie um Himmels Willen verlieren wir bei all dem, was gerade passiert, nicht die Hoffnung? Damit beschäftigen sich auch Regisseur Volker Lösch und das Ensemble des Staatsschauspiels Dresden. Gleich zu Beginn ihrer Neufassung des Voltaire-Romans Candide oder der Optimismus kommen die 6 Ensemble-SchauspielerInnen und dazu 3 AktivistInnen auf die Bühne und erzählen, was sie als Privatpersonen umtreibt. Die Ertrinkenden im Mittelmeer, die Klimakrise, Flucht, Vertreibung, Rassismus, Armut, die Liste ist lang. Dann hebt sich der eiserne Vorhang und die Geschichte um einen zeitgenössischen Candide beginnt. Auf einem riesigen, begehbaren, künstlichen Eisberg, den Cary Gaylor als einziges Element auf die Bühne gestellt hat, wechseln sich alle 9 SpielerInnen in der Titelrolle ab. Dafür setzen sie sich abwechselnd eine blonde Kurzhaarperücke auf, schon sind sie in ihrer Rolle. Im Verlauf des Abends nehmen Bühnenarbeiter nach und nach vom Eisblock ein Stück weg. Am Ende ist er ganz verschwunden. Dazu krachen auf den Videobildern, die die Bühne fluten, große Stücke vom längst nicht mehr ewigen Eis ab. Die Botschaft ist ebenso deutlich wie die vom sächsischen Candide, der im Stück 1990 als naiver Ossi mit Hilfe eines Stipendiums in Kalifornien landet. Dort begegnet er Professor Pangloss, dem Erzieher Candides, der mit dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das Ende der Geschichte verkündet.
Ist der ist Wirklichkeit geworden. Die Mauer ist gefallen. Alle Mauern werden fallen.
Denn Candide weiter.
Und aus ihren Trümmern ist Liebe gewachsen. Liebe, Leidenschaft, Zärtlichkeit. Die Widersprüche haben sich aufgelöst. An ihre Stelle ist das Größte getreten. Genialität, Schönheit, Liebe.
Alle sind hier besoffen von den neuen Möglichkeiten. Aber in dem Moment, in dem sich Candide in Caroline verliebt, so heißt hier die Figur der Cunigonde, fliegt er aus dem System. Von da an geht's bergab. Volker Lösch und sein Autor Sören Wäumer, das ist das Autorenpseudonym von Regisseur und Dramaturg Christian Tschirner, bleiben dabei Voltaire dicht auf der Spur. Candide stolpert ewig optimistisch durch Krieg, Ausbeutung, Armut und Korruption. Nur dass etwa das Erdbeben von Lissabon aus dem Jahr 1755 hier das Jahrhunderthochwasser in Dresden ist. Oder dass früher bestehende Krankheiten durch neue Pandemien ersetzt werden. Unterbrochen wird die Erzählung, die oft chorisch und mit Hochdruck skandiert wird, von den AktivistInnen und manchmal auch den SchauspielerInnen, die von ihren persönlichen Erfahrungen, ihrer Wut und Verzweiflung berichten. Einmal blendet Lösch das echte Video einer Rettungsaktion im Mittelmeer ein, bei dem man erlebt, wie ein Mensch offenbar ertrinkt. Inhaltlich ist das alles nachvollziehbar in seiner Dringlichkeit, aber es bleibt Frontal- und Belehrungstheater, das ziemlich unerbittlich auf das Publikum niederprasselt. Immer wenn die Candide-Geschichte gerade Fahrt aufnimmt, wird sie durch einen Wutmonolog ausgebremst. Nach der Pause allerdings entspannt sich das Verhältnis von Candide-Szenen und aktivistischen Passagen. Da bekommt der Abend einen eigenen Drive. Am Ende stehen alle an der Rampe, wieder sozusagen privat, und geben sehr lebenspraktische Tipps, wie man heute optimistisch bleiben kann.
Die Zukunft macht Angst. Aber lasst uns diese Angst zuwenden, statt uns von ihr abhalten zu lassen. Denn in Krisen und Katastrophen hängt alles davon ab, wie wir uns unterstützen. Für Grundwissen dazu gibt es zum Beispiel den kurzen Online-Kurs der Johanniter. Sicherheit, Vorsorge und erste Hilfe in außerordentlichen Notlagen.
So geht das knapp 10 Minuten. Jetzt ist man endgültig mit der Inszenierung versöhnt. Am Ende geht man mit neuen Inspirationen aus dem Theater mit Rückenwind. Und mit einem von Ernst Bloch inspirierten militanten Optimismus, der geradezu Lust darauf macht, den Krisen der Gegenwart zu trotzen.
Voltaires Candide, bearbeitet in Dresden, gesehen von Georg Kasch. Von, sagen wir, Goethes Zauberlehrling bis zur E.T.H. Hoffmann, da ist ja Magie ein ziemlich großes Thema in der deutschen Dichtung. Und nicht zuletzt ist es der Magister und Dr. Faust, der sieht, dass wir nichts wissen können, dem das Herz verbrennt, den keine Skrupel plagen. Der weiß, es möchte kein Hund so länger leben, drum hat er sich der Magie ergeben. Und manches Geheimnis erhofft er sich davon, dass er erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Soweit bekannt. Das wäre ein ziemlich großer Magiebegriff. Bei der ab morgen mehrere Tage dauernden Poetica, das ist ein Weltpoesiefestival für Literatur, Weltliteratur, da kommen Lyriker zusammen. Und die Kuratorin ist Rike Schäffler. Zuletzt erschien von ihr Lava-Rituale und sie habe ich vor Beginn der Poetica gefragt, wie kommen Sie eigentlich auf dieses Thema?
Für mich geht mein Interesse an Magie zurück auf tatsächlich eine ganz lange Zeit. Ich habe als Kind schon angefangen, Worte in die Welt hinaus zu flüstern und zu rufen und habe mich immer interessiert, von wie wirken Worte in der Welt, vom Klang her, aber auch vom sozialen Miteinander. Und seitdem begleitet mich eigentlich dieses Interesse an dem, was ich realitätsstiftendes Potenzial von Sprache nenne. Und da ist die Magie dann tatsächlich auch sehr naheliegend, denn Magie und Poesie haben ja eigentlich ähnliche Ursprünge. Wir gehen zurück, auch im Festival, zu den Ursprüngen von Poesie und Magie und schauen uns an, wie wirken sie und wie kommen sie auch zusammen. Wenn man an alte erste Zaubersprüche denkt, in Deutschland wären es die Merseburger Zaubersprüche oder auch den Lorscher Bienensegen. Wunderschöne Bannen und Zaubersprüche, die wie bis heute eine ganz starke körperliche und eindrückliche Wirkung auf uns haben. Das Thema der Magie war daher ein ganz naheliegendes für mich und gleichzeitig scheint es mir gerade besonders auf eine Art auch aktuell, weil wir uns, glaube ich, in sehr harten Zeiten bewegen und weil wir uns gesellschaftlich in Verhärtungen bewegen. Und deswegen habe ich für mein Poetica-Thema die sanfte Magie nochmal spezifischer auch ausgewählt, mit der Idee, wirklich eine Art von Gegenzauber zu schaffen mit dem Festival, eine Einladung auszusprechen an die Kölnerinnen und Kölner, einen Ort der Gemeinsamkeit zu haben, wo man hinkommen kann und auch mit Poesie und einander in Begegnung gehen kann.
Sanfte Magie und Wirklichkeitsveränderung. Jetzt würde der naive, Klammer auf, vielleicht der super vernünftige Teil in mir sagen, Moment mal, Magie ist doch so ziemlich das Gegenteil davon. Und Sie haben eingangs gesagt, realitätserzeugend. Wie hängt denn das zusammen?
Ja, das ist das Interessante. Und da geht es natürlich dann sofort auch in das Verständnis von, was bedeutet Magie? Was ist Magie? Und was bedeutet es in welchen Kulturen? Magie ist ja eine wirkliche Grundkonstante in der Welt. Und trotzdem ist sie in jeder Kultur so ein bisschen anders. belegt oder bedeutet sie auch etwas anderes? Sie kann Kosmologie sein, sie kann Wissenssystem sein, sie kann auch Erkenntnissystem sein. Und genau diesen Aspekt finde ich ganz besonders spannend und natürlich auch nicht im Gegensatz zur Wissenschaft, wobei die Wissenschaft und die Magie ein sehr angespanntes und problematisches Verhältnis haben, vor allen Dingen aus westlicher Wissenschaft heraus, die wirklich Magie systematisch abgewertet und gewaltvoll unterdrückt hat. Aber das ist natürlich auch etwas Spannendes, worüber wir beim Festival auch ganz sicher sprechen werden.
Wer kommt zu Ihnen zu Besuch? Denn das Festival findet an verschiedenen Orten in der Öffentlichkeit statt, im Schauspiel, in einer Kulturkirche, in der Universität, an verschiedenen Orten. Wen haben Sie eingeladen?
Ich habe eine ganz wunderbare Mischung an AutorInnen eingeladen. Ich habe eine palästinensische Dichterin, Asma Azaiza, eingeladen, die inzwischen in London lebt, im Exil aufgrund des Krieges. Ich habe einen ägyptischen Autor eingeladen, Haitham El-Wadani, der inzwischen auch in Berlin lebt, weil er auch, war Teil der Protestbewegung im arabischen Frühling und seitdem aber viel in der Welt unterwegs gewesen, hat ein Buch geschrieben, The Book of Sleep, das sich ganz viel mit dem Unbekannten und magischen auch auseinandersetzt. Haitham El-Wadani wird kommen. Dann haben wir Natalie Diaz aus den USA, eine indigene Mojave-Aktivistin, die kommen wird. Und dann haben wir Sarah Ho aus England, aber in Hongkong geboren.
Und eine deutsche Büchnerpreisträgerin.
Wir haben Ursula Krechel eingeladen und Ursula Krechel wird schönerweise auch in der Kulturkirche am Dienstag für uns lesen, sowohl Gedichte als auch aus ihrem neuen. Und
wenn ich es richtig weiß, eine ganz wichtige Lyrikverlegerin auch.
Richtig, genau, Daniela Seel aus Deutschland. Tatsächlich eine der ersten, die ich eingeladen habe, weil Daniela Seel sich seit langer Zeit mit Beschwörung und Ritual und eigentlich auch so mythischen Elementen auseinandersetzt in ihrer Arbeit. Sie geht zurück zur Erzählung von Adam und Eva, der Schöpfungsgeschichte, die interessanterweise auch mit der Wortmagie beginnt, mit es werde Licht und das Wort, das die Welt ins Leben ruft. Und da ist Daniela Seel eine Weile schon beschäftigt, zu schauen, wie hat sich das auch eingeschrieben und wo ging eigentlich dann auch tatsächlich strukturelle Gewalt auch vielleicht los, auch schon in der Schöpfungsgeschichte?
Rike Schäffler, Sie haben sich ein paar Leitfragen gegeben.
Ja, beziehungsweise ich habe mich inspiriert von der Magie und der Poesie selbst gefragt, was sind eigentlich die Dinge, die mir am Herzen liegen in der Kuration für die diesjährige Poetika? Und das sind vor allen Dingen Zelebrierungen. Das sind Zelebrierungen von zyklischem Zeitverständnis, von Gegenwart und zusammen Zukunft und Vergangenheit, die ineinander wirken. Ich habe mir angeschaut, was gibt es denn für zärtliche, für dekoloniale, für planetare Seinsweisen? Wo kommt der Planet, wo kommt das Meer als Menschliche hinein? Sowohl in die Poesie als auch in die Magie. Und wie können sich Gedichte eigentlich einschreiben in diese Veränderung, in eine zärtliche, sanfte Veränderung? Ja, das sind so die Herzensthemen.
Transformationsfragen.
Genau.
Ich verrate kein Geheimnis, dass wir auf dem Weg ins Studio ein bisschen über frühe Gedichte von Ihnen gesprochen haben und mir eins in Erinnerung ist, was in einem Bootshaus spielt und mit den Zeilen beginnt, angenommen, aber man bastelt am großen Abmalen, am Auslassen der Farben am See. Ich glaube, das hat ein bisschen mit unserem Thema zu tun. Normalerweise war Dichtung immer der Versuch, Natur zu beschreiben. Ich glaube, in Ihrer Sicht ist es vielleicht der Versuch zu beschreiben, was nicht beschreibbar ist.
Ganz genau, sehr schön ausgedrückt. Eines der Leitzitate von unserer Poetika ist von Audre Lorde, der Dichterin und Aktivistin, die genau sagt, Poesie ist eigentlich Illumination, also Erleuchtung. Und sie wirkt herbei, sie schreibt herbei, sie benennt herbei, was eigentlich erstmal gefühlt ist und noch gar nicht in der Welt ist. Und in diesem Sinne auch magisch ist, weil es durch die Poesie eigentlich erst in die Welt kommt. Also das Gedicht eigentlich als ein Ort, wo wir Erkenntnisse schaffen und uns mit Welt ins Verhältnis setzen. Und genau da treffen Magie und Poesie ganz spannend aufeinander, denn auch die Magie ist ja eigentlich immer eine Möglichkeit oder ein Mittel oder eine Suche nach einem, wer bin ich, wie stehe ich in der Welt, wie kann ich mich mit der Welt in ein Verhältnis setzen, wie kann ich auch in der Welt wirken. Und genau diese Wirkmacht von Sprache, die natürlich auch eine körperliche und eine ganz, ganz stark sinnliche Ebene hat, ist das, was mich jetzt auch für die Poetika, Soft Magic, Poesie und Weltgestaltung sehr, sehr interessiert.
Der weltgeschichtliche Moment will, dass vor kurzem eine amerikanische Mutter und Dichterin bei einer Migrationsrazzia erschossen worden ist. Ich will anders fragen, hat umgekehrt magische Dichtung Kraft, Welt zu verändern, so wie Sie es eingangs nahegelegt haben?
Das ist genau die spannende Frage, mit der wir uns am Festival beschäftigen. Kann Magie das? Wie kann sie das? Was sind die Grenzen? Was sind die Möglichkeiten? Und ich glaube, Magie und auch Poesie sind leise und laut wirkende Wirkweisen in der Welt. Und Ich denke schon, dass sie es kann.
Amanda Gorman hat es versucht, ne?
Amanda Gorman hat es versucht und es ist auch richtig, dass sie ansprechen. Ich freue mich, denn es, dass es wirklich auch immer mir um eine Nähe geht, um die aktuelle Weltsituation. Also, dass ich Einschreiben von Gedichten und die Wirkkraft von Sprache und die Wirkkraft von Gedichten, gerade auch angesichts unserer global ja unglaublich verhärteten Zeiten und auch von systemischer Gewalt. Und da ist es interessant für mich, dass die Poesie eigentlich einen Ort schafft, wo wir uns zur Welt ins Verhältnis setzen können und tatsächlich aber auch, ja, das ist die Frage, die wir im Festival erkunden. Kann sie Begleitgesang sein? Kann sie Transformationen herbeischreiben? Ich als Kuratorin sage natürlich, ich glaube daran. Und natürlich weiß ich auch, dass es Grenzen gibt, aber ich glaube, genau das ist es auch, was wir machen können in unserer Lebenszeit, zu schauen, was können wir eigentlich bewirken und wo können Worte wirken.
Wenn die Poetika nächste Woche beginnt, ist das etwas, was nicht im Geheimen und Versteckten im Keller stattfindet, sondern ganz im Gegenteil, im Öffentlichen. Worauf will ich hinaus? Wir haben auch auf dem Weg ins Studio darüber gesprochen, dass Lyrik heute einen sehr hohen performativen Anteil hat. Ich glaube, auch das ist Ihnen wichtig. Das heißt, nicht nur einfach laut und öffentlich vortragen, sondern auch Grenzen überschreiten, Lyrics, Musik, von mir aus auch Aktionskunst, das kommt alles vor.
Ja, das kommt alles vor. Wir haben wirklich ein ganz, ganz internationales Team an Autoren und auch an Musikerinnen eingeladen. Wir haben zwei Musikerinnen dabei, denn gerade auch der performative Aspekt ist mir ein ganz wichtiger, beziehungsweise einfach, ich sage immer gerne, für mich ist Poesie ein Ort, wo Intellekt und Herz zusammenkommen können und wo auch Poesie mit allen Sinnen erlebt werden kann, Welt mit allen Sinnen erlebt werden kann. Da ist die Poesie, glaube ich, gerade so innerhalb der Literatur eine ganz besondere Form, eben weil sie eine ganz große Körperlichkeit in sich hat. Und das ist für mich einer der wunderschönen Momente jetzt auch, das in Köln dann auch gemeinsam mit einem Publikum erleben zu können. Also die Poesie in Gemeinschaft zu erleben und sie dann nochmal stärker auch zu spüren. Und auch da ähnelt sich die Poesie und die Magie, denn auch die Magie wirkt ja stärker in Gemeinschaft. Wir müssen den Bannzauber dreimal sprechen und gemeinsam und dabei auch vielleicht sogar auch Körperkontakt haben oder ja, die gemeinschaftliche Komponente ist mir eine ganz, ganz wichtige und ich glaube, das ist auch eine Stärke von Poesie und natürlich auch von einem Festival wie der Poetika.
Sagt die Kuratorin Rike Schäffler. Zuletzt ist von ihr Lava-Rituale erschienen und die Poetika wird ab morgen mehrere Tage in Köln stattfinden. Das Londoner Nationalarchiv, das hat sich durch 500 Jahre Dokumente gegraben, eine umfangreiche Sammlung an Liebesbriefen zutage gefördert dabei. Von Blaublütern und Royals bis zu Politikern, literarischen Ikonen, unbekannten Schriftstellern und Spionen. Briefe, Zeichnungen und Gedichte, die handeln von Schmerz der Trennung, verbotenen Beziehungen und anderen niedergeschriebenen Formen der Liebe. Franziska Hoppen hat viele davon gesehen und die Ausstellung besucht.
Als der 71-jährige, mittellose Daniel Rush im Jahr 1851 zum Federkiel griff, um der Verwaltung zu schreiben, konnte er nicht ahnen, dass sein Brief einmal in den National Archives ausgestellt würde. Der Seidenweber und seine Frau fanden damals keine Arbeit mehr und sollten getrennt voneinander in ein Armenhaus geschickt werden. Für die beiden eine Katastrophe.
Sie bestehen darauf, mich von meiner Frau zu trennen, mit der ich seit 49 Jahren verheiratet bin. Doch noch bevor wir getrennt würden wir vor Sehnsucht vergehen.
Und Rush hätte wohl auch nicht ahnen können, dass er das Schicksal mit einem König teilen würde. Neben seinen vergilbten Worten liegt nun die Abdankung von König Edward VIII. 1936 verzichtete er auf den britischen Thron, aus Liebe zur Amerikanerin Wallis Simpson, die seine Verwandtschaft ablehnte. Ausstellungsleiter Steve Burgess.
Those two documents are side by side, which I think is an amazing.
Beide Dokumente nebeneinander, das ist eine erstaunliche Kombination. Sie sind von entgegengesetzten Enden des sozialen Spektrums und dennoch haben beide Männer große Opfer gebracht, wichtige Dinge aufgegeben. Wie Daniel Rushs Geschichte ausging, ist unklar, aber die Liebe zu seiner Frau war ihm wohl wichtiger als alles andere. Für die Ausstellung Love Letters haben Burgess und sein Team sich durch etliche Dokumente gegraben. Etwa 11 Millionen lagern in den National Archives in London. Manche sind bis zu 1000 Jahre alt. Das älteste Dokument in den Schaukästen hier ist vor mehr als 500 Jahren verfasst worden, mit krakeliger Schrift von einem jungen Mann, der zu gerne seine Herzensdame heiraten würde, stünde deren Vater nicht im Weg.
Liebste Dame und wunderschönes Geschöpf der Venus, mit dieser herrlichen und vorzüglichen Tugend und Aufrichtigkeit.
Schwer ums Herz wird einem aber auch bei all den Briefen von Männern und Frauen, die ihre Sexualität nicht ausleben durften, heimlich und verklausuliert auf der Suche nach Liebe waren. Briefe, die nur im Besitz der National Archives sind, weil sie teilweise Teil von Gerichtsverfahren gegen Homosexuelle waren, so wie der Brief von einem McNamara an Bobby 1930.
Mein lieber Bob, ich habe heute eine Bestandsaufnahme all meiner Freunde gemacht und halte dich für den wichtigsten unter meinen wenigen lieben Freunden.
Da sind auch Dokumente, die den Verlauf der Monarchie verändert haben, so wie Catherine Howards Schreiben an ihren vermeintlichen Liebhaber Thomas Culpepper, der Ehemann König Henry VIII. Dazu veranlasste, beide wegen Hochverrats einen Kopf kürzer zu machen. Daneben sind Briefe ausgestellt, die Frauen Straßenschreibern diktieren mussten, weil sie selbst nicht lesen und schreiben konnten, und Schriftstücke, die zeigen, dass Liebe viele Formen kennt, Jane Austens Testament etwa an die geliebte Schwester Cassandra. Noch einmal Ausstellungsleiter Burgess.
All the relationships, love in all its complexities.
All diese Beziehungen, Liebe in all ihrer Komplexität, Blindheit vor Liebe, romantische Liebe, sich um geliebte Menschen kümmern, das spricht jeden an. Das hier ist die fesselndste Ausstellung. Jeder Brief spiegelt eine Beziehung in deinem Leben gerade wieder. Analoge, vergilbte, teils fast auseinanderbröselnde Liebesbriefe, die emotional, aber dennoch völlig zeitlos sind.
Berichtet Franziska Hoppen über 500 Jahre Liebesbriefe in der London National Archives. Bei der offiziellen Gedenkveranstaltung des Auschwitz-Komitees zum Holocaust-Gedenktag am kommenden Dienstag hat die Präsidentin des Komitees aufgerufen, die Demokratie weiterhin zu verteidigen. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Antje Allroggen.
Die Präsidentin des Komitees Eva Umlauf ist selbst Auschwitz-Überlebende und hat heute anlässlich des bevorstehenden Holocaust-Gedenktags die Überlebenden des Holocausts aufgerufen, bisher noch nicht ausgesprochene Erinnerungen zu teilen. Die Demokratie sei zu verteidigen vor ihren ständigen Angreifern, vor Extremisten von links und rechts, sagte Umlauf wörtlich und warnte vor Versuchen, die Erinnerung an die Shoah aus dem Alltag der Gesellschaft herauszudrängen. Auch der frühere Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, Johannes Tuchel, meldete sich vor dem Gedenktag zu Wort, um vor einer politischen Einflussnahme auf die NS-Gedenkstätten zu warnen. Gedenkstätten kämen dann ihren vielfältigen Aufgaben nach, wenn die Politik sie in Ruhe lasse, sagte Tuchel dem evangelischen Pressedienst. Jeglicher politischer Zugriff auf sie müsse verhindert werden. Länder müssten dafür eine rechtliche Grundlage schaffen. Nach der Erschießung eines 37-jährigen US-Bürgers wird der Einsatz von Bundespolizisten gegen Migranten in Minneapolis nun analysiert. Während das US-Heimatministerium von sogenannten Abwehrschüssen eines Beamten auf den 37-jährigen Krankenpfleger Alex Pretty spricht, ergab eine Analyse der Aufnahmen des Investigationsmediums Bellingcat, dass schon vor dem ersten Schuss einer der Beamten mit einer Pistole davongelaufen sei. Die meisten Schüsse seien gefallen, als der Mann bereits am Boden gelegen habe. Die Behörden des Staates Minnesota fordern nun eine Untersuchung dazu. Der Gouverneur des Bundesstaates äußerte sich schockiert über den Tod und sprach von einem furchtbaren Vorfall. Hunderte Menschen protestierten gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde. Der US-amerikanische und in Deutschland lebende Politikwissenschaftler Andrew Dennison sagte dazu heute in diesem Programm, die US-Regierung habe sich bewusst Minnesota als symbolischen Ort für diese Aktion ausgesucht.
Ja, Minneapolis ist leider so ein Feindbild Nummer eins für die ganzen Leute der MAGA-Bewegung, die hart gegen Einwanderung vorgehen wollen und die vor allem auch ein Beispiel setzen wollen, dass die demokratischen Skrupel und Sorgen, dass die ungerecht sind und dass die sowieso nicht zum Tragen kommen. Also es ist eine symbolische Entscheidung, denn viele wissen ja, da sind nicht die meisten Einwanderer, da sind nicht die meisten Illegalen, aber da ist die politische Atmosphäre eine, wo man den Kampf sucht.
Andrew Dennison war das und entschuldigen Sie Minneapolis natürlich nicht Minnesota. Zwischen Frankreich und Algerien gibt es neue diplomatische Probleme. Das algerische Außenministerium hat gestern die Geschäftsträger der französischen Botschaft in Algier einbestellt. Anlass war eine Sendung, die am vergangenen Donnerstag auf France 2 ausgestrahlt wurde und der diplomatischen Krise zwischen beiden Ländern gewidmet war. Algerien sprach von einem Geflecht von Unwahrheiten. Das Verhältnis beider Länder ist wegen der umstrittenen Westsahara-Gebiete angespannt. Wenngleich seit der Freilassung des Schriftstellers Boualem Sansal wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Er wurde fast ein Jahr lang in einem algerischen Gefängnis inhaftiert.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Antje Allroggen. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, auch sie berichten über die tödlichen Schüsse beim Eiseinsatz in Minneapolis. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.